Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludowig. Als kleines Mädchen wollte Hülya Züsen Ritter werden. Denn die Prinzessin, sagt sie, die musste ja immer gerettet werden. Da verwundert es nicht, dass sie später dann zur Bundeswehr wollte. Schließlich sind Soldatinnen und Soldaten sowas wie moderne Ritter. Trotzdem war das ein ziemlich ungewöhnlicher Wunsch für eine Muslimin mit kurdisch-türkisch-arabischen Wurzeln. Ob er noch bei Sinnen sei, seine Tochter in ein Heer von Männern zu lassen, wurde ihr Vater von der Großfamilie gefragt. Der antwortete mit einem kurdischen Spruch. Ein Löwe ist ein Löwe, egal ob Mann oder Frau, sagte er. Und meine Tochter ist ein Löwe. Die macht das. Als Oberfähnrich Züsen 2004 zur Bundeswehr kam, war sie eine der ersten Frauen mit Migrationshintergrund in der Truppe. Sie ließ sich zur Rettungsassistentin ausbilden, war im Kosovo, beriet Vorgesetzte im Umgang mit Soldatinnen und Soldaten anderer Religionen, holte das Abi nach, studierte neben dem Dienst und machte Abschlüsse in mehreren Fächern. Heute ist die 40-jährige Leutnant bei der Luftwaffe und stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Sie ist jetzt da, wo sie immer hin wollte. Doch es war ein weiter Weg mit vielen Rückschlägen. Eine katastrophale Scheidung, eine Hirnblutung, die Angst um ihren Geist, wie sie es nennt, das Ende als Profiboxerin. Sie war mehrmals ganz unten, aber sie hat einen Leitsatz. Wenn man am Boden ist, dann gibt es nur noch einen Weg. Nach oben. Herzlich willkommen, Frau Züsen.
Hallo, grüße Sie.
Wenn ich Soldaten sehe, und ja, es sind fast immer Männer, dann meist im ICE. Und früher habe ich die ehrlich gesagt nicht weiter beachtet und seit dem Ukraine-Krieg schon. Spüren Sie das auch? Begegnen Ihnen die Menschen mittlerweile anders, wenn Sie in Uniform unterwegs sind?
Ja, definitiv. Zum einen freundlicher und zum anderen auch mit mehr Interesse, also ehrlichem Interesse. Man fragt nach und man bedankt sich auch. Also dieses Thank you for your service, was wir aus dem Amerikanischen kennen, das kommt hier auch an. Das habe ich vorher in 19 Jahren Dienstzeit nicht erlebt.
Was für Fragen kommen da so?
Na, was man macht und wie das ist als Soldat und warum man zur Truppe ist und ob sich auch was verändert hat jetzt im Gefühl zu dem Beruf durch den Krieg und so weiter.
Mhm. Allerdings zeigen ja Umfragen, dass das Vertrauen in die Bundeswehr nicht so groß ist, wie Sie sich das wahrscheinlich wünschen würden. Und das hat ja auch damit zu tun, dass oft darüber berichtet wird, dass die Truppe schlecht ausgerüstet ist, dünn besetzt ist, ineffizient verwaltet wird. Besorgt Sie das?
Nein, ich denke, dass das in der Truppe etwas ist. Also wir Soldaten, wir machen ja immer, was nicht passt, wird passend gemacht. Wir arbeiten immer nach bestem Wissen und Gewissen, würde ich sagen. Und darauf vertrauen wir auch, dass das dann funktioniert, selbst wenn nicht alles perfekt ist. Ne? Leben in der Lage, sagt man bei der Bundeswehr dazu.
Okay. Aber es ist jetzt schon ein gutes Gefühl, dass es ein Sondervermögen gibt von 100 Milliarden Euro, was die Bundesregierung jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das ist für Sie schon eine Art von Anerkennung auch.
Definitiv. Ne? Also es ist ja auch wichtig, dass man wieder in die Truppe investiert, dass man für die Truppe da ist und sie eben auch stärkt und daran arbeitet, dass sie dass alles Notwendige da ist. Das ist schon wichtig. Und ich bin dankbar und froh darüber, dass das jetzt auch ankommt. Ne? Also, dass da jetzt auch was passiert.
Haben Sie schon was gemerkt? Was ist angekommen, was es vorher nicht gab?
Also wie gesagt, zum einen überhaupt diese Wahrnehmung, dass jetzt Aufbruch und Aufbau notwendig ist. Die Wahrnehmung, dass gewisse Beschaffungen vollzogen werden müssen und dass die jetzt auch, anlaufen.
Mhm. Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, dass Sie gerne das Wort dienen benutzen, dass Sie es gerne benutzen und dass Sie es häufig benutzen. Warum? Was bedeutet dieses Wort für Sie?
Naja, dienen beinhaltet Hingabe. Dienen bedeutet, dass man etwas mit Hingabe und Aufopferung tut. Und das ist etwas, das gibt es nicht in anderen Berufen. Nicht auf die Art und Weise, wie das eben für einen Staatsbediensteten und in speziellen für einen Soldaten notwendig ist.
dienen heißt aber im Fall der Fälle ja auch kämpfen, töten, sterben. Das ist ja ein hoher Preis. Ist das bewusster geworden seit dem Ukraine-Krieg?
Also ich denke, dass es bei den jungen Kameraden durchaus anders eine Rolle spielt, weil wir in einer anderen Wirklichkeit einfach wach geworden sind und solche Dinge vielleicht näher kommen oder ja, mehr bemerkt werden. Aber grundsätzlich als Soldat verpflichtet man sich auch in Auslandseinsätze zu gehen. Und da gehört diese Auseinandersetzung dazu, würde ich sagen. Also für mich persönlich definitiv.
Mhm. Waren Sie auch schon mal im Auslandseinsatz?
Ja.
Wo waren Sie?
Ich war im Kosovo, in Nordkosovo, bei Mitrovica.
Wie lange?
5 Monate.
Und wie war das?
Ich bin da als Soldat gewachsen tatsächlich. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch Sanitäter und ich bin sowohl als Sanitäter als auch als Soldat gewachsen, weil das Dinge, die man vorher nur geübt hat, real gemacht hat. Ne?
Was würden Sie sagen, wo sind Sie besonders gewachsen?
Tatsächlich in der Auseinandersetzung mit meinem Beruf. Also ich war damals, es war 2011, ich bin seit 2004 Soldat. Und
Sie sprechen von sich immer als Soldat, nicht als Soldatin.
Für mich ist das, also ich gender nicht gerne, muss ich leider zugeben, weil das für mich ein und dasselbe ist. Also für mich ist der Soldat völlig geschlechtsneutral zu werten, weil es um die Tätigkeit an sich geht.
Also um die Berufsbezeichnung.
Um die Berufsbezeichnung, ja. Naja, auf jeden Fall, da war ich ja knapp über 7 Jahre dabei und wenn man da in gewisse Situationen kommt, fragt man sich schon, warum man nicht, sag ich mal, einen anderen Beruf gewählt hat, wo angebrannte Brötchen das größte Problem sind,
ja,
sondern in so Situationen kommt, wo man eben eventuell auch spitz auf Knopf mit Tod und Verwundung zu tun haben kann.
Ja.
Und wo so Dinge passieren können, dass dass auf einen geschossen wird oder schlimmer, dass man vielleicht schießen muss. Das macht schon was mit einem, wenn man sich dann real damit auseinandersetzen muss. Also in dem Sinne, dass man das auch fühlt und vor sich hat. Und für mich ist jeder deutsche Soldat meine Familie, mein Kind. Also wirklich gehört zu mir. Und durch dieses Gefühl bin ich auch bereit, alles zu geben, eben zu dienen, meiner Familie zu dienen. So sehe ich das.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Sie wollten ja schon mit 4 oder 5 Jahren, haben Sie mir erzählt, Ritter werden. Das ist ja für ein kleines Mädchen eher ungewöhnlicher Berufswunsch. Erzählen Sie mal, wie kam das damals?
Naja, also ich war vom Rittertum an sich immer sehr fasziniert. Ne? Also dieses Retten, Schützen, die Tugenden, ne? Tapferkeit, Mut. Und dann kam noch hinzu, die Prinzessin, die musste ja immer gerettet werden. Also das war ja die immer ein Problem hat. Und die musste immer befreit und gerettet werden. Und dann hat der Vater auch noch versprochen, wer sie rettet, der darf sie dann auch heiraten. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, Zwangsehe. Und ich habe immer gedacht, nee, ich möchte auf der anderen Seite stehen und habe auch nicht begriffen, warum ein Mädchen da nicht stehen kann. Und das Mädchen immer die ist, die gerettet wird, oder die Frau, die ist, die gerettet wird. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte Ritter sein.
Nun sind Sie Muslimin, Sie haben kurdisch-türkisch-arabische Wurzeln. Und Sie sind in einer Großfamilie groß geworden mit 6 Kindern. Wie hat die Verwandtschaft reagiert? Wie hat Ihre Familie reagiert, als Sie gesagt haben, Sie wollen zur Bundeswehr?
Ja, also für meine Eltern war es jetzt nicht die Riesenüberraschung, weil mein Kinderzimmer schon voll mit Bundeswehrpostern war und ich auch als Schülerin versucht habe, tatsächlich bei der Bundeswehr ein Praktikum zu machen, was damals nicht so ohne weiteres möglich war. Aber dennoch hatten die sich auch was anderes für mich gewünscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Meinen Vater habe ich dann überzeugt bekommen, weil er wusste, dass das mir ein Herzensanliegen ist und er gesagt hat, okay, er wollte uns nie bei unserer freien Entfaltung im Weg stehen und wenn das mein Weg ist, dann soll ich es machen. Die Großfamilie hat aber extrem darauf reagiert, also auch mit Ablehnung und meinem Vater gefragt, ob er noch bei Sinnen ist, seine Tochter in ein Heer von Männern zu lassen. Und also im allerwörtlichsten Sinne, ne? Und da hat mein Vater dann einen kurdischen Spruch gesagt, der lautet, ein Löwe ist ein Löwe, egal ob Mann oder Frau. Und meine Tochter ist ein Löwe, die macht das.
Also hat sozusagen die anderen zum Schweigen gebracht.
Ja, also das ist natürlich, ne, was willst du dazu noch sagen?
Das wohl wahr. Hat es denn eine Rolle gespielt? Die Bundeswehr ist ja auch eine Truppe, die das Kreuz als Symbol trägt, dass sie Muslima sind?
Tatsächlich wurde das argumentativ auch von meiner Familie aufgegriffen, also von der Großfamilie, ein Kreuz als Symbol. Für mich ganz persönlich nicht. Weil, also ich bin Deutsche und in Deutschland ist die vorherrschende Religion das Christentum. Und das gehört zu unserer Kultur hier dazu. Und ist ja auch artverwandt mit dem Islam. Also das war für mich nie ein Thema. Und deswegen war es auch in Ordnung.
Und wie sind Sie dann genau zur Bundeswehr gekommen? Sie haben ja dann, glaube ich, die Schule verlassen und die Rettungssanitäterin-Ausbildung gemacht.
Rettungsassistent?
Oder Rettungsassistent. Okay, ist das ein Unterschied?
Natürlich.
Klären Sie mich auf.
Oh. Ein signifikanter Unterschied. Der Rettungssanitäter ist eine viel kürzere Ausbildung von wenigen Monaten. Der Rettungsassistent ist eine vollwertige Ausbildung von über 2 und mittlerweile 3 Jahren. Also damals waren es 2 Jahre, jetzt sind es 3.
Sehen Sie wieder was gelernt.
Und ja, also man hat mich zunächst zum Sanitäter gemacht, weil mein Vater Arzt ist. Und die meinten, ich komme aus dem Ärztehaushalt, da muss das gehen. Ich hatte auch vorher ein Pflegepraktikum gemacht. Ich konnte also nachweislich Blut sehen und dann ging es eben in die Rettungsassistentenausbildung.
Wobei Sie ursprünglich was anderes wollten, ne?
Genau, ich wollte Fluggerätemechaniker oder Fluggeräteführer werden für CH-53 oder Transall, also für Transportflugzeuge oder Transporthubschrauber.
Also schon auch zur Luftwaffe?
Ja, das war mein ursprünglicher Wunsch. Zu dem Zeitpunkt hat man mich etwas fehlberaten. Und da bin ich erstmal in der Sanität gelandet, was ich aber auch nicht missen möchte. Das möchte ich ganz klar hier sagen, weil es ist schon sehr, sehr wertvoll, wenn man in Notlagen tatsächlich einem Menschen helfen kann. Also wenn man in medizinischen Notfällen also bei Sinnen bleibt und agieren kann und nicht hilflos zugucken muss. Das ist schon sehr wertvoll. Und ich sag mal so, nach der ersten erfolgreichen Reanimation passt man vor Stolz durch keine Tür. So ist die Brust geschwellt. Ne?
Ja.
Das ist schon was Schönes auch.
Dennoch, andererseits muss man wahrscheinlich auch mit Verlust dann umgehen, wenn es dann eben mal nicht mehr reicht.
Ja, natürlich. Auch das gehört dazu.
Ja.
Aber dann weiß man wenigstens, dass man alles gemacht hat, was man kann. Ne? Mhm. Dass man nicht zugeguckt hat. Mhm. Ich finde den Aspekt, dass man nicht hilflos zugeguckt hat, sehr wichtig dabei. Und ja, aber die Luftwaffe, das war schon mir ein Herzensanliegen. Und letzten Endes bin ich ja jetzt auch bei der Luftwaffe und ich bin auch im Deutschen Bundeswehrverband stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe. Also ja, bin angekommen.
Warum war der Wunsch, Mechanikerin zu werden? Gerade für diese Transportmaschinen?
Also Flugzeuge an sich, ich liebe auch Autos, aber Flugzeuge, das ist, dass der Mensch das überwunden hat, dass wir fliegen können. Mhm. Also dieses, die Überwindung der Schwerkraft in dem Sinne und auch die Mondlandung übrigens, also alles, was Luftfahrt und Weltraum angeht, ist für mich der Beweis, dass der Mensch alles kann, alles schafft, was er will. Das motiviert mich zutiefst. Diese Tatsache, diese technischen Errungenschaften sind für mich einfach unheimlich motivierend, weil es menschliche Größe, menschliche Fantasie und menschliche Schaffenskraft einfach so deutlich macht.
Glauben Sie, dass wir je klimaneutral werden fliegen mit Wasserstoff? Das ist ja so die nächste Stufe, ne?
Ich hoffe es.
Sehr diplomatische Antwort. Kommen wir nochmal zurück. Sie haben erzählt, dass Sie auch einen Auslandseinsatz hatten, damals im Kosovo. Sie sind dann 2011 wieder nach Hause zurückgekommen, nach diesen 5 Monaten. Wie ist das, nach so einem Einsatz wieder nach Deutschland, nach zu Hause zurückzukommen?
Also ich hatte ja damals das Problem, dass ich eben nicht nach Hause gekommen bin, weil, also man muss wissen, ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet und mein Ex-Mann hat das Konto leer geräumt und die Wohnungsschlösser ausgewechselt. Das heißt, ich kam nicht rein, ich kam nicht in die Wohnung und das war schon, ja, um nicht zu sagen, schwierig. Also man verlässt ja eine Ordnung. Wenn man in einen Einsatz geht, wenn man weggeht für längere Zeit, man verlässt eine Ordnung.
Sehr geregelte Ordnung.
Eine sehr geregelte Ordnung und hofft im besten Fall, in diese Ordnung zurückzukommen. Nun, je nach Zeitspanne passiert in der Zeit eben auch sehr viel. Und also die Welt dreht sich weiter für deine Freunde, für deine Familie, für deine Angehörigen, für alle. Mhm. Für dich dreht sie sich aber daheim nicht mehr weiter. Ne? Du bist ja im Auslandseinsatz, machst da dein Ding und willst heimkommen und in die gleiche Ordnung zurückkommen. Mhm. Und das passiert aber nicht. Also in meinem Fall war es natürlich ein radikaler Schnitt.
Ja, das würde ich so sagen, ja.
Aber auch ohne das ist es halt so, da tun sich halt Dinge. Ne? Ich weiß noch, bei meinen Eltern, die hatten die Vorhänge gewechselt, ja, und das Besteck war woanders. Und ich kam zu meinen Eltern und habe mich aufgeregt, dass die Vorhänge gewechselt sind und dass ich das Besteck nicht mehr finde. Ja, also es klingt absurd, aber das sind einfach Veränderungen in ganz kleinen und eben in meinem Fall auch große Veränderungen mit meinem Ex-Mann. Die muss man dann auch erstmal bewältigen.
Das wollte ich gerade sagen. Gewechselte Vorhänge ist schon nochmal was anderes, als wenn man nicht in die Wohnung reinkommt, weil das Türschloss ausgewechselt wurde. Sie standen damals vor dem Nichts. Wie fängt man sich dann auf?
Also ich bin jemand, der immer, ich sage mal, das Schöne daran, am Boden zu sein, ist, dass es nur noch einen Weg gibt und der geht nach oben. Das heißt, ich bin jemand, der immer, wenn er am Boden ist oder wenn er sich vor so einer Wand befindet und sagt, okay, wie geht's jetzt weiter, immer in Aktion übergeht. Das heißt, in die Tätigkeit. Ne? Also ich habe damals nur noch Sportzeug und Uniform gehabt. Das waren die Dinge, die ich mit hatte im Einsatz. Und auf die beiden Dinge habe ich mich konzentriert. Auf den Sport und auf den Dienst. Ich bin nebenberuflich Berufsboxer geworden, Profiboxer damals, also professionell geboxt. Mhm. Habe mich auf meinen Dienst konzentriert und habe nebenher die Abendschule angefangen, habe mein Abi zu Ende gemacht, weil ich damals die gymnasiale Oberstufe abgebrochen hatte, als ich zur Bundeswehr bin. Und so habe ich weiter an mir gearbeitet. Das hat mir geholfen, zum einen klar bei Verstand zu bleiben, wenn man das so sagen darf. Ne? Das hilft immer, sich zu sortieren, wenn man einen Auftrag hat, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ich bin sehr zielstrebig. Und es hilft auch, sag ich mal, mit sowas besser umzugehen, sich einfach was Neues zu schaffen.
Professionelle Boxerin, das müssen Sie jetzt erzählen.
Ja, war leider auch nicht so lang. Ne? Also ich habe als Weltergewichtsboxerin geboxt. Das ist knapp unter Mittelgewicht.
Mhm. Wie viel Kilo ist das?
Bis 65 Kilo.
Okay, alles klar, also, danke für so die Einordnung.
So sehe ich heute nicht mehr aus. Da hat sich auch was verändert. das Sport hat mir sehr viel bedeutet. Kampfsport an sich bedeutet mir sehr viel. Das ist einfach dieses, also es klingt ein bisschen extrem, aber dieses ohne Rücksicht auf Verluste reingehen, diese klare Situation, diese Kampfsituation, das ist sehr klärend.
Mhm.
Und mir hat es immer sehr gut getan, auch dieses über die eigenen Grenzen hinauswachsen, ne? Sich selber zu besiegen. Also der größte Feind, der größte Gegner in jedem Sport ist man selber. Mhm. Ne? Also da gibt es keinen anderen.
Gilt das auch fürs Leben?
Ich glaube ja. Also es ist immer, also gerade der Sport hält einem einen schönen Spiegel vor, ne? Und zeigt einem auch, wo Grenzen sind und dass man aber auch über diese Grenzen hinauswachsen kann. Das hat mir sehr viel gegeben. Und dann habe ich in der Wettkampfvorbereitung für meinen zweiten Profikampf, also ich habe nicht lange professionell geboxt, habe ich eine Hirnblutung erlitten. Und mein Trainer hat in der Wettkampfvorbereitung im Sparring zu fest zugeschlagen und habe ich an zwei Stellen im Kopf geblutet, links Inselregion, rechts Frontallappen. Habe ohne pathologischen Befund alles überstanden, also mir geht's heute gut. Mhm. Aber das war natürlich erstmal das Ende für den Sport. Das war ein sehr herber Schlag für mich. Also mir tut's heute noch weh, dass ich nicht mehr boxe.
Ja.
Weil ich für den Sport zu dem Zeitpunkt gelebt habe und der Sport mich auch, sag ich mal, am Laufen gehalten hat.
Ja.
Aber es war trotzdem das Beste, was mir passiert ist.
Warum?
Naja, weil es mich dazu gebracht hat, ein erneutes Umdenken zu vollziehen. Also ich habe noch im Krankenhaus habe ich mich für meine nächste Stelle dann beworben. Und zwar weit über dem hinaus, wozu ich eigentlich, sag ich mal, ausgebildet und geeignet war. Und ich hätte mich niemals getraut, das zu tun, wenn ich nicht gedacht hätte, naja, du hast eine Hirnblutung, liegst im Krankenhaus, du hast nichts zu verlieren. Und
Sie meinen auch für einen höheren Rang, als Sie eigentlich hatten.
Genau, ne, genau, deutlich höheren Rang, ja, als ich eigentlich hatte. Und ich hätte mich nicht getraut, mich dafür zu bewerben, wenn ich geglaubt hätte, ich habe noch was zu verlieren. Ich sag ja, das Schöne am Boden zu sein, ist, dass es nur noch einen Weg gibt, der geht nach oben. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also konnte ich alles riskieren. Das war das eine und ich habe mich noch in der Reha in der Uni eingeschrieben. Ich habe dann letzten Endes, ich bin zur Uni als beruflich Qualifizierte zugelassen worden, ohne Abitur. Ich habe letzten Endes dann Abi, meinen Dienst und mein Kulturwissenschaftsstudium, also die ersten Semester, parallel gemacht. Und also ich beende gerade meinen dritten Master, nebenberuflich viel studiert. Und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich diese Verletzung nicht erlitten hätte. Also ich habe im Krankenhaus damals gedacht, du hast das Wichtigste, was du hast, dein Gehirn, dein Verstand in Gefahr gebracht.
Mhm.
Achtlos behandelt. Es war immer selbstverständlich.
Mhm.
Und das hat mir einfach ins Bewusstsein gerufen, dass ich eine Verantwortung dafür habe und dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man gesund an Körper und Geist ist und dass man auch einen Auftrag hat und das fördern und pflegen sollte. Ja, das hat
vor allen Dingen den Geist dann in dem
Sinne.
Ja, den
Geist, genau, ja, weil ich hatte wirklich Angst um meinen Geist. Ich hatte tatsächlich Angst um meinen Geist, um mein Ich. Ne, wenn das Gehirn betroffen ist, ich meine, so eine Fraktur, das war mir völlig egal, ja. Halt wieder. Ne, ich bin gelernter Rettungsassistent, wenn die Nase kaputt war, die habe ich selbst gerichtet, ja. Ich bin da absolut schmerzfrei.
Gut, das funktioniert mit einer Hirnblutung nicht mehr.
Eben. Mhm. Und das war, also das hat mich echt erschrocken und das war ein Weckruf für mich und meinen heutigen Erfolg habe ich dem zu verdanken.
Ist das Lernen sowas wie ein neuer Sport für Sie geworden?
Ja, ich neige dazu, Dinge, wenn ich sie mache, immer 200%ig zu machen. Und ja, ich habe es halt ähnlich genommen, wie ich den Sport nehme. Auch in diesen Wettkampfgedanken, ne? So und so schnell das und jenes fertig machen, so und so das machen und also immer mit Zielsetzungen, mit knappen Zeitvorgaben und so. Und tatsächlich auch mit einem ähnlichen Gefühl, wenn man dann so eine Prüfung hinter sich hat, das ist schon schön.
Das kenne ich. Was war das denn für eine Stelle, für die Sie sich beworben haben im Krankenhaus? Die eigentlich für Sie unerreichbar war zu dem Zeitpunkt? und die sie dann aber doch bekommen haben.
Ja, also die Geschichte, wie ich sie bekommen habe, ist eine längere Story. Aber tatsächlich haben die da damals neu aufgebaut, die zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen bei der Bundeswehr.
Oh, klingt sehr kompliziert.
Es ist hochinteressant, ne? Und da war eigentlich ein Oberstleutnant A14 vorgesehen. Ich war Oberfeldwebel, also mittlerer Dienst. Und A14 ist
ein paar Gehaltsklassen
Hörer.
Entfernt.
Ein paar Gehaltsklassen entfernt. Und die hatten dort keinen Feldwebelposten, also ein mittlerer Dienst. Ne? Und ich habe da angerufen und gesagt, ich habe gehört, sie bauen das auf. Ich will den Job. Und dann haben sie gesagt, das ist eine Oberstleutnantstelle, Sie sind Oberfeldwebel. Habe ich gesagt, lassen Sie mich vorstellen, danach können Sie mich immer noch ablehnen. Und ja, also letzten Endes bin ich da drauf gekommen durch gewisse Umstände und Sonderregelungen, weil es für die in der Bundeswehr eine Regelung gibt für kranke Soldaten, dass die auf einen Dienstposten ähnliches Konstrukt können. Mhm. DPEC nennt sich das kurz. Und dann konnte ich zunächst mal quasi dort tätig sein, ohne da eine Stelle zu haben.
Okay.
Bis dann eine Stelle für den mittleren Dienst dort dann auch aufgebaut wurde.
Und was war da Ihr Job?
Vermittlung von seelsorgerischer Betreuung außerhalb der katholischen und evangelischen Militärseelsorge, Beratung von Vorgesetzten und Untergebenen bei Fragen und Anliegen zum Thema religiöse Vielfalt, Umgang mit anderen Religionen und freie Ausübung der Religion im Dienst. Mhm. Und alle Fragestellungen, die einfach die Religion betroffen haben.
Was war da so die Anfrage, die Sie am meisten herausgefordert hat? Kann man sowas sagen?
Oh, das ist aber, ich habe keine Ahnung. Also es haben sich 12 verschiedene Religionen bei uns gemeldet, muss man dazu sagen. Also die Stelle hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass die Bundeswehr sehr viel bunter und sehr viel vielfältiger ist, als man gemeinhin meint.
Mhm. Auch nicht so nach außen sieht, muss man ehrlich sagen. Ne?
Ja, aber also da war wirklich alles Mögliche dabei und natürlich auch Religionen, von denen ich vorher nie was gehört habe. Ja, und Sikh, Hindu, Muslime, Juden, alles wirklich. Mhm. Natürlich waren die meisten Fragen bezüglich des Islams, sagen wir so 80% mindestens der Anfragen waren über den Islam, weil die größte nicht-christliche Minderheit in den deutschen Streitkräften sind eben Muslime.
Mhm.
Das war natürlich immer ein Heimspiel. Aber da waren halt auch, wie gesagt, Religionen da, die mir bis zu dem Zeitpunkt nie was gesagt haben, wo ich dann auch, sag ich mal, mich da weiterbilden musste, und um da adäquat antworten zu können, da auch natürlich andere Stellen in Anspruch nehmen musste und ähnliches. Also war schon faszinierend, war eine tolle Zeit.
Sie haben die Seelsorge angesprochen. Inwiefern ist die unterschiedlich zwischen den Kulturen? Weil man könnte ja meinen, Trauer ist Trauer. Da ticken alle Menschen gleich.
Ja, ich glaube, das ist je nach Kultur, das hat nicht mal was mit Religion zu tun, trauert man aber auch unterschiedlich. Ne? Mhm. Die einen trauern leiser und eher alleine, eher für sich. Die anderen trauern sehr laut und in der Gemeinde.
Mhm.
Ne? Also zum Beispiel im Kurdischen wird in der Trauer auch gesungen. Ja, also da gibt es Klagelieder. Und ich denke, das kennt man hier nicht. Und das ist kulturell doch sehr unterschiedlich.
Ja. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt jemand damals zu Ihnen gekommen ist und gefragt hat, ich habe da einen muslimischen Soldaten in der Truppe, der fastet jetzt, wir sind gerade in der Ramadan-Zeit. Wie geht man mit sowas um? Was sind da die Anleitungen?
Naja.
Oder auch beten, ne? Wie geht man mit dem regelmäßigen Beten um?
Also da muss man erstmal den Vorgesetzten dann darüber informieren, wie ist das eigentlich überhaupt mit dem Fasten? Ne? Also ich habe das immer so gemacht, dass ich dann erstmal, warum wird gefastet? Und dann die ganzen Ausnahmen zum Beispiel und wie wird gefastet? Mhm. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, dann weiß man, dass das viel einfacher ist, als man gemeinhin denkt. Ne? Man hat ja immer vor dem Unbekannten Angst und vor dem, was man nicht versteht.
Mhm.
Und wenn die Leute verstehen, warum das gemacht wird, wie die Hintergründe sind und was es da für Ausnahmen gibt, dann ist der Umgang deutlich einfacher, weil man weiß zum Beispiel, also bei Als Reisender muss man zum Beispiel nicht fasten. Deswegen faste ich heute nicht. Bei über 100 Kilometern von zu Hause muss man nicht fasten. Dann ist man Reisender.
Weil Sie nach hier ins Studio nach Düsseldorf gekommen sind.
Genau, zum Beispiel, ja. Und solche Sachen oder zum Beispiel, wer einen Dienst leistet, wo Leib und Leben anderer Menschen davon abhängig ist, der muss auch nicht fasten. Mhm. Schwangere, stillende, menstruierende Frauen müssen nicht fasten. Zu alte, zu junge müssen nicht fasten. Kranke Menschen müssen nicht. Und solche Sachen muss man dann auch wissen, dass man sich sagt, okay, ich muss mir keine Sorgen machen, weil der Soldat fastet nur, wenn er das auch wirklich kann. Ja? Und dort, wo es eben nicht geht, da wird er auch nicht fasten. Mhm. Und dann muss man auch miteinander reden. Ich sage immer, nur dem sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, ich hatte auch mal einen Vorgesetzten, der hat angerufen und hat gesagt, hier, meine Soldatin ist zum Islam konvertiert. Das muss ich beachten. Ja? Sie will fünfmal am Tag beten, muss ich ihr fünfmal am Tag freigeben. Dann habe ich gesagt, es fällt genau ein Gebet in die Dienstzeit. Ne? Das muss der Vorgesetzte dann auch wissen, ja, dass er sich da keine Sorgen machen muss. Es ist genau ein Gebet, das in die Dienstzeit fällt. Und ich halte das immer so. Ich habe dann immer gesagt, naja, wenn Sie die Soldaten in die Raucherpause schicken können, also wenn das kein Problem ist, dass sie mal rauchen gehen, 15 Minuten, dann kann sie auch 15 Minuten beten gehen, ja, meiner Auffassung nach. Das muss er natürlich wissen. Ich sage, es muss immer natürlich mit dem Dienst vereinbar sein. Das heißt, es muss auch funktionieren. Aber ansonsten dort, wo es halt nicht funktioniert, ist es im Islam ja auch erlaubt, nachzubeten. Das heißt, sie kann auch nach Dienst nachbeten. Das wäre auch nicht das Problem. Ne? Aber das muss er dann wissen. Dann weiß er, okay, ich habe mir da umsonst Sorgen gemacht. Die muss nicht fünfmal am Tag freikriegen, sondern es ist nur einmal am Tag. Und es dauert auch nicht 2 Stunden, sondern eher so 15 bis 20 Minuten. Und das ist zu verkraften. Kann man vielleicht auch in der Mittagspause machen. Und wenn der Dienst das gerade nicht zulässt, ist das auch kein Thema, weil sie kann ja nachbeten. Das muss er dann auch wissen, ja, und dann kann er entsprechend damit umgehen.
Ja, definitiv. Wie handhaben Sie das mit dem Beten?
Ich muss zugeben, also ich selber bete nicht 5-mal am Tag. Ich hatte das tatsächlich in meiner Grundausbildung, dass mein Ausbilder mich zur Seite genommen hat und ich habe wirklich, also in der Grundausbildung damals 2004, ich habe mich ja auf alles eingestellt, was mir so passieren könnte. Da hat er mich zur Seite genommen und habe gedacht, was will der jetzt von mir? Und dann zeigt er mir einen Gebetsraum und sagt, hier, ne, da ist ein Sessel, Gebetsteppich, weiß ich nicht, Bibel, Tora, Koran da am liegen. Ich sage, hier, das ist unser Gebetsraum und wenn Sie beten möchten, dann können Sie das jederzeit machen. Und wenn wir, weiß ich nicht, vom Übungsplatz sind, dann fahren wir sie auch rein zum Gebet. Also da muss ich sagen, da habe ich mich fast geschämt, dass ich nicht 5-mal am Tag bete. Aber mir hat man damals tatsächlich auch diesen Raum geboten. Den gibt's nicht in jeder Einheit natürlich, ja, aber es gibt schon Einheiten, die da darauf Rücksicht nehmen und darauf eingestellt sind.
Jetzt haben Sie viel darüber gesprochen, auch dass Sie ja Vielfalt auch gefördert haben, da auch Ansprechpartnerin waren jahrelang in der Bundeswehr. Wie tolerant geht es denn wirklich zu? Sie werden ja auch immer wieder konfrontiert, auch mit Berichten darüber, dass es auch in Teilen fremdenfeindliche Vorfälle gibt. Gibt es da ein größeres Problem aus Ihrer Sicht oder ist das immer nur ja auch sehr Einzelfälle, die hochgebauscht werden?
Also wir tolerieren keinen Rechtsextremismus in der Truppe. Absolut nicht. Und natürlich sind wir ein Spiegelbild der Gesellschaft und es gibt auch bei uns alles, was es in unserer Gesellschaft gibt. Nichtsdestotrotz haben wir da klare Regeln und tolerieren das absolut nicht. Also dort, wo sowas vorkommt, wird es auch sofort geahndet. Und deswegen kann ich das nicht bestätigen. Es ist nur so, ich sage immer, schwarze Schafe fallen auf und dadurch kommen dann Meldungen. Ne?
Ja, gut, das stimmt. Ist das denn in den letzten Jahren besser geworden? Also gibt es da eine größere Sensibilisierung auch für?
Also ich bin seit 19 Jahren dabei. Und ich kann für mich selber sagen, dass ich nichts dergleichen groß gemerkt habe in meinem eigenen Umfeld und ja, Alltag, dass mir was passiert wäre oder ähnliches, ja, kann ich nicht berichten. Und allgemein ist die Sensibilisierung natürlich da. Ne? Also ich meine, nicht umsonst haben wir auch mittlerweile einen Militärbundesrabbiner. Wir haben eine zentrale Ansprechstelle für den Umgang mit Vielfalt in der Bundeswehr. Wir haben das Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion. Wir haben die zentrale Koordinierungsstelle interkulturelle Kompetenz. Wir haben die zentrale Ansprechstelle für ethische Ausbildung. Ich würde sagen,
viele Ansprechstellen
und wirklich einen sensiblen, offenen und guten Umgang und Aufklärung in der Truppe. Ich meine, wir sind ja auch zu politischer Bildung verpflichtet und im Rahmen der politischen Bildung werden auch solche Themen natürlich thematisiert und bearbeitet und Aufklärung betrieben.
Jetzt sind Sie aber auch eine der ersten muslimischen Frauen in der Bundeswehr. Haben Sie dann noch nie irgendwie einen dummen Spruch kassiert?
Ich sag mal so, dumme Sprüche, die gibt's überall, oder?
Ja, wohl wahr. Also ich könnte da jetzt auch aus eigener Erfahrung was erzählen, aber...
Also wie ich noch verheiratet war, wurde ich immer gefragt, ob ich zwangsverheiratet wurde.
Okay.
Aber das war auch nur so einen halben Scherz und nie ernst gemeint.
Und ich habe so eine Moslem-Kost-Geschichte gelesen über Sie. Müssen Sie jetzt erzählen.
Ja, also ich sag mal so, wie gesagt, ich bin seit 2004 dabei. Und damals gab es nur ein Gericht. Also das heißt...
In der Kantine.
In der Kantine gab es nur ein Gericht zur Auswahl. Und alle haben halt das Gleiche gekriegt. Und wenn es Schweinefleisch gab. Und ich esse eben kein Schweinefleisch als Muslimin. Und bin ich in die Truppenküche als junges Mädchen, frisch dabei, ne? Und dann wurde quer durch die Küche Moslemkost gebrüllt und ich habe meinen Beilagenteller gekriegt. Aber man muss sich vorstellen, wenn das durch die Küche gebrüllt wird, die gesamte Kantine hat aufgehört zu essen und hat mich angestarrt, ne? Und ich da mit meinem Beilagenteller und meinem Platz gegangen, knallrot geworden natürlich, ne? Mit dieser Aufmerksamkeit muss man auch erstmal umgehen lernen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Aber das war halt nicht böse gemeint oder so, ne? Es war einfach nur, ich würde sagen, schwer ungeschickt.
Aber mittlerweile müssen Sie keine Beilagen mehr essen.
Nein, es gibt drei verschiedene Gerichte zur Auswahl. Es ist immer ein vegetarisches Gericht dabei und es ist immer ein Fleischgericht dabei ohne Schweinefleisch. Also weiß ich nicht. Ente, Pute, Rind, whatever.
Mhm. Frau Thüsen, zum Schluss, wenn man Ihre Geschichte so hört, dann hat man das Gefühl, dass alles, was Ihnen passiert ist, auch diese ganzen Schicksalsschläge, dass die am Ende des Tages immer Sinn gemacht haben. Zieht sich das so wie so ein roter Faden durch Ihr Leben?
Also ich bin davon überzeugt. Ne? Mein Mantra ist, alles hat einen Grund. Mhm. Das kommt im Koran so vor und das ist auch mein persönliches Mantra. Alles hat einen Grund. Mhm. Also nichts passiert im Leben grundlos. Und ich glaube fest daran, dass wir das Produkt unserer Erfahrungen und Erlebnisse sind. Und wenn ich unterm Strich sagen kann, so übel bin ich gar nicht, so missraten bin ich gar nicht, dann muss ich mit allem d'accord sein, was ich im Leben erfahren und erlebt habe, was ist, was war und was noch kommen wird. Und das bin ich absolut, weil...
Auch wenn man die Gründe vielleicht nicht immer sieht, ne? Oder so direkt merkt. Oft ist das ja so, ne? Dass man so eine gewisse Zeit braucht, einfach um.
Ja, dazu musste ich Demut lernen, tatsächlich. Also ich habe auch am Anfang habe ich natürlich gefragt, warum und warum ich und warum passiert das, ne? Also auch die Sache mit meinem Ex-Mann zum Beispiel, ne? Natürlich stellt man sich diese Fragen, ja. Und auch bei anderen Begebenheiten mit der Hirnblutung und so, sagt man, warum? Warum wird mir jetzt auch noch das genommen?
Ja. Ne?
Und irgendwann muss man sagen, es hat einen Grund und ich, kleiner Mensch, kann diesen Grund vielleicht noch nicht erfassen, kann ihn vielleicht noch nicht verstehen, vielleicht werde ich ihn auch nie verstehen, aber es wird mich irgendwo hinführen. Ich glaube, also ich bin ein grundpositiver Mensch, ich habe einfach, sag ich mal, so die Einstellung, es wird mich wohin führen und es wird gut sein. Und wenn es nicht gut ist, dann mache ich es gut.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Züsen.
Dankeschön.
Ich hoffe, dass wo auch immer es Sie hinführen mag, es in jedem Fall gut wird. Und wenn Sie dabei immer gut informiert sein wollen, dann schauen Sie doch mal unter www.handelsblatt.com/mehrkarriere. Da finden Sie ein Probeabo für das Handelsblatt, wo Sie rund um die Uhr gut informiert werden. Auch zum Ukraine-Krieg.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.